Sie hören SWR Kultur am Morgen. Wir reisen. Wir fahren ja in Urlaub, um uns zu erholen, aber auch um andere Kulturen und interessante Menschen kennenzulernen. Und dieser Grund bewegt Reisende schon seit Jahrhunderten. Das Interesse an der Kultur und Geschichte ferner Gegenden ist auch erstmal nichts Schlechtes. Schwierig wird's aber, wenn zu viele Reisende in ein Land kommen und die Kultur dann möglicherweise verändern oder im schlimmsten Fall sogar zerstören. Overtourism ist da ein wichtiges Stichwort. Und dazu gesellt sich jetzt noch ein anderes, und das ist das Stichwort Ethnotourismus. Dieser Begriff beschreibt genau das, aus kulturellem Interesse in andere Länder zu fahren. Und was daran problematisch sein kann, das erforscht Alexander Trupp von der Universität Innsbruck. Er ist ein sogenannter Humangeograf. Er hat mehrere Bücher zu den Themen Tourismus und Ethnotourismus geschrieben. Und darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Guten Morgen, Herr Trupp.
Guten Morgen aus Innsbruck.
Ethnotourismus heißt, man interessiert sich für fremde Menschen. Das sind ja wahrscheinlich auch eher welche, die als exotisch gelten, oder? Wohin fahren denn Ethnotouristen? Was wollen die da erleben? Was suchen die?
Ja, ein Punkt, der ganz wichtig zu erwähnen hier ist, nämlich, dass Ethnotourismus häufig zu marginalisierten Gruppen führt. Sind auch oft indigene Gruppen oder ethnische Minderheiten. Und warum ist das wichtig? Weil es eben auch ganz zentrale Machtungleichgewichte zwischen den verschiedenen Akteurinnen in der Tourismusindustrie widerspiegelt. Also ein bekanntes Beispiel sind ja die sogenannten Kayan-Dörfer in Thailand. Das sind die Hauptattraktion, die Kayan-Frauen, die eben so glänzende Messingringe, Messingspiralen um den Hals haben. Also das ist die große Attraktion. Als Tourist, Touristin zahlt man einen Eintritt, um ins Dorf Zutritt zu bekommen, darf dann die Frauen fotografieren, kann Souvenirs kaufen. Hintergrund ist aber jener, dass diese ethnische Minderheitengruppe, also Kayan, von der Militärdiktatur in Burma, Myanmar, nach Thailand geflüchtet sind und dort eben in einer eher prekären Rechtslage leben und mit verschiedenen Einschränkungen im Hinblick auf Arbeitsmöglichkeiten, auf Mobilität ausgesetzt sind.
Menschen besuchen ein anderes Land und diejenigen, die dort leben, die nehmen das natürlich wahr. Die kommen ja vielleicht auch in Kontakt mit ihnen. Verändert das immer auch die Welt derer, die schon eben in dem Land heimisch sind?
Also was mir bei Ethnotourismus ganz wichtig ist, hervorzuheben, dass tatsächlich die Menschen im Vordergrund stehen, während dem Naturtourismus vielleicht das natürliche Erlebnis im Nationalpark oder beim Kulturtourismus, das Besuchen bestimmter kultureller Artefakte im Vordergrund steht, geht es beim Ethnotourismus eben wirklich um den Konsum, wenn man es kritisch sagen möchte oder wenn man es positiver sagen möchte, um die Begegnung mit Menschen. Teile der Literatur sagen, es geht um die Suche nach dem sogenannten Authentischen, nach der Differenz, also nach einem Leben, nach einem Erfahren, das sich ganz anders gestaltet als der Alltag, die Arbeitswelt zu Hause. Und andere würden sagen, es geht den Touristinnen gar nicht um diese authentischen, echten Erlebnisse, sondern vielmehr darum, die eigenen Bilder und Stereotypen bestätigt zu bekommen.
Jetzt ist ein Stichwort mir gerade noch eingefallen, das ist die kulturelle Aneignung. Denn oft ist es ja so, wenn man sich natürlich für fremde Kulturen interessiert, es gefällt einem ja vielleicht auch, was man da sieht. Man möchte sich vielleicht was mitbringen, man schaut sich was ab. Vielleicht nimmt man sich Kleidungsstücke mit oder man hängt sich andere Andenken um. Da gab es ja auch schon viel Diskussion drum. Wo sind da für Sie die Grenzen?
Ja, das wird sehr heiß debattiert. Man sieht es bei Souvenirs, bei Kleidungsstücken, bei Schmuck. Also eine wichtige Frage ist natürlich, wurde das intern von den Menschen, von den lokalen Gemeinschaften selbst produziert und wurde selbst entschieden, das an Touristinnen zu verkaufen? Gegensatz, also das Negativbeispiel wäre, wenn das von Außenstehenden, also von externen Akteurinnen gemanagt und kommodifiziert wurde.
Wie kann Ethnotourismus verantwortungsvoll gestaltet werden, wenn man ehrlich an den anderen Menschen interessiert ist?
Da geht es zum einen um Partizipation. Also haben die lokalen Gemeinschaften ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des touristischen Angebots oder wird das extern von der Reiseindustrie gesteuert? Eine andere ganz wichtige Frage ist, inwieweit sich Menschen selbst soziokulturell präsentieren können. Wie kleidet man sich für die touristischen Kontexte und welche Fotos zum Beispiel werden im Internet oder in Reisebroschüren gezeigt? Natürlich nicht auslassen darf man die ökonomische, die finanzielle Ebene und die Frage, wer profitiert finanziell von Ethnotourismus, also wohin fließen die Einnahmen. Im Idealfall fließt ein großer Teil der Einnahmen direkt in die lokalen Gemeinschaften. Oft ist es aber so, dass eine ganze Reihe von anderen Akteurinnen und Vermittlerinnen einen größeren Teil behalten können.
Alexander Trupp von der Universität Innsbruck erforscht die Auswirkungen von Tourismus und mit ihm habe ich über Ethnotourismus gesprochen. Herr Trupp, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke.
Vielen Dank.